Dankeschön. Ich habe heute selber auch Kopfhörer auf. Hört ihr mich alle? Super. Ja, ich bin ganz überwältigt davon, so viele von euch hier zu sehen. Und mich würde als erstes auch mal interessieren, weil ich hier als allererstes, zum allerersten Mal als Wissenschaftlerin auf der Republika bin. Wer ist denn auch aus diesem wissenschaftlichen Fach hier? Zeigt mal auf, damit ich weiß, wie nervös ich sein muss. Okay, nicht so viele, das ist gut. Der Punkt ist nämlich folgender. Ich war in den letzten 6 Jahren in der Praxis tätig, wie gesagt, beratend in Organisationen und habe mich damit beschäftigt, wie sich Organisationen auch verändern durch Digitalisierung und wie man ihnen dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern. Und was mir aufgefallen ist, als ich dann in die Wissenschaft wechselte, ist, dass die Wissenschaft unfassbar viel weiter ist als die Praxis und dass sehr viele Dinge einfach nicht bekannt sind und nicht gelebt werden können. Und ich stehe jetzt noch ganz am Anfang von meiner Dissertation, hatte aber trotzdem den Eindruck, dass ich euch als wahrscheinlich auch Praktikern durchaus schon mal ein bisschen Wissen, was ich jetzt, wo ich eingetaucht bin, was ich schon mal mitgeben kann, weil mir das unheimlich viel den Blick geöffnet hat. Und ich deute euer Erscheinen ja auch mal so, dass das Durchwursteln als etwas, was sehr was sehr leicht und sehr rebellisch fast klingt, dass das irgendwie auch einen Nerv trifft, auch heute noch. Und es wird euch aber vielleicht erstaunen, dass eigentlich dieses Konzept schon über 40 Jahre alt ist, dass man darüber spricht, dass Menschen eine besondere Kompetenz haben, sich durchzuwursteln. Das zum Beispiel war eine Überraschung für mich auch. Die Technik. Ich kann gerade nicht weiterklicken. Ach so, doch. Nein. Hier hat sich ehrlich gesagt was aufgehängt. Ich brauche mal kurz Hilfe. Ach so. So. Okay. Los geht's. Also, ich habe 3 Punkte vorbereitet für diesen kurzen Talk. Und ich möchte einmal kurz mit euch angucken, was meine ich eigentlich mit Durchwursteln? Was ist damit genau gemeint und wo begegnet uns dieses Phänomen? In einem zweiten Punkt möchte ich mit euch angucken, wieso halt viele Dinge nicht so laufen, wie wir sie wollen und warum es deshalb diese Fähigkeit zum Durchwurscheln auch braucht. Und im dritten Punkt, wie kommen wir jetzt zusammen? Was ist denn jetzt das neue, vielleicht optimale Zusammenspiel von Mensch und Technik in der Organisation? Also diese 3 kurzen Kapitel habe ich vorbereitet und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, ich würde euch gerne so ein bisschen was illustrieren, Organisationen und so Theorie noch dazu, ist ja ein bisschen abstrakt, wie kann man das gut illustrieren, ich kann nicht gut zeichnen, aber ich habe halt was anderes gemacht, ich habe hier so Pfeifenreinigerwürste für euch geknetet, um das Ganze ein bisschen bunter zu machen. Also, was heißt Durchwursteln eigentlich genau? Wie gesagt, das Konzept liegt schon ungefähr 40 Jahre zurück, dass es entwickelt wurde von einem Charles Lindbloom. Und er hat eben festgestellt, als er vor allem Bürokratien untersucht hat und öffentliche Verwaltung, dass die umfassend rationale Entscheidungsmethode, die überall propagiert wird, also dass man genau abwägt, welche Lösungen, welche Ergebnisse zeigen werden und dann sich für die allerbeste entscheidet, dass das so nicht funktioniert. Weil uns schlicht die Rechenkapazitäten fehlen, all diese Informationen aufzunehmen und zu erfassen. Und und entsprechend hat er eigentlich sich der Praxis genauer angenähert und geschaut, wie wird es denn tatsächlich bewältigt und hat gefunden, es gibt eine Methode, über die können die Praktiker auch gar nicht mehr so viel dazulernen, aber wir können sie mal sichtbar machen. Und die hat er genannt die Fähigkeit des sich Durchwurstelns oder auch Inkrementalismus und iteratives Vorgehen. Und das meint, dass man in kleinen Schritten sich aus der jeweiligen Gegenwart in die Zukunft tastet und sein Vorgehen halt immer wieder anpassen kann. Aus den bereits getroffenen Entscheidungen werden also wenige und nur gering abweichende Lösungen für die Zukunft rausgenommen. Ich gucke mir also nicht alle Alternativen an, die zur Verfügung stehen, sondern nur wenige und wenig abweichende. Dann wird das Ganze kleinschrittig eingeführt und getestet. Wohlgemerkt, er spricht hier von öffentlichen Verwaltungen und wie die Entscheidungen treffen. Und wenn es jetzt den einen oder anderen auch an Softwareentwicklung erinnert, dann zeigt uns das nur, dass diese Methode eben sehr verbreitet ist, so zu agieren. Und in der Softwareentwicklung wurde das Ganze in den letzten 15 Jahren vielleicht einfach stärker methodisch nochmal festgehalten, als es vorher der Fall war. Also Inkrementalismus und iteratives Vorgehen. Was gehört noch dazu? Dazu gehört noch, dass wir rekursiv arbeiten, ganz intuitiv. Dass wir nämlich, um eine Operation durchzuführen, uns immer auf die letzte und die davorliegenden beziehen. Oder wie Niklas Luhmann das beschreibt in seinem Werk Organisation und Entscheidung. Jede Operation setzt, um sich selbst zu ermöglichen, Rückgriffe und Vorgriffe auf andere Operationen desselben Systems voraus. Das heißt, die Organisation rechnet fortwährend mit sich selbst. Wie man jetzt daraus ableiten kann, hat die Organisation viel zu tun mit diesen Rechenoperationen. Dirk Becker, der einer der, nicht Nachfolger wäre jetzt zu viel gesagt, aber einer der mit Niklas Luhmanns Arbeiten sehr stark weiterarbeitet. Ein anderer Soziologe sagt, das Rechnen mit der Rekursivität befreit und macht aber auch geduldig, weil wir uns darüber klar werden, dass wir uns also fortwährend auf viele andere Dinge in der Vergangenheit und auch in der Zukunft beziehen und mit diesen verschiedenen Operationen auch erstmal beschäftigt sind. So, und zuletzt, was gibt es noch festzuhalten zum sich durchwursteln? Der Lindblom sagt, es muss ja immer noch einen Test geben darüber, ob ich jetzt richtig entschieden habe oder nicht. Und das macht er an einer ganz einfachen Sache fest, nämlich ich erkenne eine gute oder richtige Entscheidung daran, dass sie umgesetzt wurde. Also dass schlicht ein Konsens darüber gefunden wurde, was als nächstes zu tun ist. Und ganz egal, ob da jetzt alle wichtigen Werte und Zielvorstellungen von allen beteiligten Parteien mit drin stecken oder auch nur unvollständig, dass etwas überhaupt umgesetzt wird, ist das allerbeste Zeichen dafür, dass es eine relevante und sachdienliche Entscheidung war. Man kann das vielleicht auch in den Satz zusammenfassen, better done than perfect. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was ihr selbst aus eurer täglichen Arbeit so kennt. Was also macht den Meister des Muddling Through, des sich Durchwurstelns aus? Kehl schreibt dazu, gute Praktiker sind solche, die sich durchwursteln und improvisieren, dabei aber irgendwie, was immer dies bedeutet, vernünftig handelt. Sie handeln. Sie geben Judgments ab, deren Zustandekommen sie selbst gar nicht rekonstruieren können. Also das heißt, wir sind häufig viel schlauer, als wir denken. Und jetzt möchte ich als nächstes mal mit euch eine kleine Exkursion machen zu meiner aktuellen Forschung. Ich arbeite nämlich gerade in einer ethnografischen Fallstudie in der Berliner Charité, also in einem großen Uniklinikum. Und im Krankenhaus weiß man schon sehr viel länger davon, dass das sich durchwursteln oder sagen wir einfach mal willkürliche Entscheidungen, die auf Basis von vorangehenden Rechenoperationen oder Entscheidungen getroffen werden, dass das auch wichtig ist. Was ist am Krankenhaus besonders? Man muss in schneller Zeit lebenswichtige Entscheidungen treffen. Und deshalb habe ich euch hier noch ein kurzes Zitat dazu mitgebracht, dazu nur diesen Teil einmal vorgelesen. The organization must depend a good deal upon its various members to make the day-to-day adjustment, which the situation may demand, but which cannot possibly be completely detailed or prescribed by formal organization rules or regulations. Das geht also einfach nicht. Deshalb muss das Krankenhaus andere Wege finden und konkret findet das Krankenhaus den Ausweg über Hierarchie bzw. über Personen, die bestimmte Entscheidungskompetenzen haben, Dienstwege, also eigentlich vorgeschriebene, standardisierte Entscheidungswege zu umgehen. Und es lautet schlichtweg die Regel, wer der Ranghöchste im Raum ist, hat das Sagen. Das ist nochmal, wie wir jetzt gesehen haben, ist nicht genau das, was der Lindblom gemeint hat mit dem sich durchwursteln oder jedenfalls nicht so formalisiert. Aber für diesen Kontext können wir festhalten, auf jeden Fall ist keine umfassend rationale Entscheidung hier im Krankenhaus möglich. Ich muss mich auf andere Entscheidungskriterien und Prämissen verlassen können. Wir kommen gleich nochmal auch immer wieder aufs Krankenhaus zurück, deshalb habe ich das schon mal kurz eingeführt. Also, der nächste Punkt ist jetzt, warum läuft es denn häufig nicht in Organisationen? Warum können wir so oft auch von Ausfällen und völligen Irrwegen irgendwie berichten, gerade wenn Software ins Spiel kommt? Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass eine privatisierte Sparkassengesellschaft, ich glaube, über Tage mal kein Geld ausgeben konnte, weil sie ihr Betriebssystem umgestellt hat. Und irgendwie wurde vergessen oder nicht richtig geregelt, dass am Ende Geld aus den Maschinen kommen müsste. Also eigentlich ein super GAU, ja. Aber das passiert eben immer wieder. Und warum gerade im Zusammenspiel mit einzuführender Technik, wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Wir gehen nochmal zurück auf Niklas Luhmann. Der hat sehr gut theoretisiert, wie Kommunikation und Organisation zusammenhängen und meint einfach ganz radikal, Organisation ist nur als Kommunikation möglich, nur im Medium der Kommunikation erschließbar und insofern immer auf Medien der Kommunikation angewiesen. Also hier haben wir eine ganz elementare, fundamentale Abhängigkeit von Organisation als eine organisierte soziale Gruppe. Und Kommunikation und dann wiederum auch den Medien der Kommunikation. Das Dilemma ist nur, dass erfolgreiche Kommunikation sehr unwahrscheinlich ist, also mehrfach unwahrscheinlich, weil wir erstmal häufig nicht verstehen, was ein anderer meint. Und wenn Kommunikation Empfänger erreicht, dann gehören die vielleicht nicht unbedingt zum Kreis der, Also es ist dann wiederum unwahrscheinlich, dass Kommunikation die Empfänger erreicht, dass das die richtigen Empfänger sind für diese Kommunikation. Also landet die Kommunikation an der richtigen Stelle, wäre die nächste Frage. Und selbst wenn die richtige Person mit der richtigen Botschaft erreicht wird, dann ist noch nicht gesagt, dass sie auch akzeptiert, was sie da hört, also noch nicht angenommen ist. Und insofern, ja, können wir einfach mal davon ausgehen, erfolgreiche Kommunikation ist unwahrscheinlich. Das ist nicht wertend gemeint, sondern einfach fast schon statistisch. Dazu kommt, dass Technisierung dieses Phänomen nicht gerade einfacher macht. Warum nicht? Technik kann zwar aus heterogenen Elementen, also verschiedenartigen Elementen, funktionierende Netzwerke bilden, sofern nur die strikte Kopplung gelingt. Das ist aber das Problem, oder das Problem entsteht, ob, wann und wie man im technisierten Prozess Alternativen sieht und folglich die Verantwortung für Entscheidungen übernimmt. Vor allem reduziert Technik den Konsensbedarf. Also, Technik fügt Menschen und andere Dinge, aber vor allem Menschen, die kommunizieren, kommunizierende Mitglieder zu Netzwerken zusammen. Das funktioniert aber nur, insofern ganz klar ist, welche Eingabe, welche Ausgabe sozusagen zur Folge haben soll. Genau. Und sobald die Technik ins Spiel kommt, sind einfach diese Alternativen nicht mehr unbedingt so sichtbar für alle Beteiligten. Ich denke nur noch in strikter Kopplung. A ist gleich B. Und wenn ich aber aus diesem Prozedere ausbrechen möchte, das heißt, wenn ich anfangen möchte, mich kreativ, intuitiv durchzuwursteln und auch für Entscheidung Verantwortung zu übernehmen, dann breche ich eigentlich aus diesem Konstrukt. Was meint genau lose und feste Kopplung? Das vielleicht nochmal ganz kurz hier auch in einem Bild dargestellt. Das meint, dass halt Elemente entweder sehr eng gekoppelt sind. Das ist diese hier rechts dargestellte, der enge Knollen. Oder die lange Leine am anderen Ende. Und das hat auch auf der einen Seite zur Folge, dass ich sehr wenig Freiheiten habe, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen so oder anders zu treffen. Wenn ich aber eine lose gekoppelte Organisation habe, dann rechne ich damit, dass jemand frei entscheiden kann, auch anders zu handeln, als ich es vielleicht vorgesehen habe. Das heißt, es erhöht erstmal die Unvorhersehbarkeit von einer ich sag mal, von einem Dienstweg. Ich kann dann vielleicht nicht durchregieren. Aber was wir auch beobachten können, je loser etwas gekoppelt ist, desto robuster wird es, also desto ausfallsicherer wird es, weil Menschen nämlich sehr gut darin sind, den jeweils vernünftigen und in der Situation richtigen Weg zu wählen. Luhmann auch noch einmal sagt, aber genau, wenn immer mehr Computer eingeführt werden in die Organisation, eigentlich genau jetzt braucht die Organisation Kompetenzen für das Überbrücken von situativ auftretenden Schwierigkeiten. Wenn sich aber alle an dieser computerartigen Logik orientieren, wenn dann und sich also im Sozialen genauso algorithmisch und vorhersehbar verhalten, dann brechen diese Kompetenzen weg. Und das führt zu Ausfällen. So, genug der Probleme. Wie kommen wir jetzt zu einer friedlichen Koexistenz? Gemeint ist natürlich Mensch und Technik oder Mensch und Computer. Und da müssen wir als erstes mal festhalten, dass wir es mit einem Mediatisierungsschub zu tun haben. Mediatisierung meint, dass immer mehr Prozesse über technisch vermittelte Medien ablaufen, also kommunikative Prozesse. Und dass das nicht nur zur Folge hat, dass sich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, also auf welchen Wegen wir miteinander kommunizieren, sich verändert, sondern auch unser Denken und Handeln wird dadurch ganz stark geprägt und verändert. Also hier noch einmal das Zitat in voller Länge. Es wandelt sich nicht nur Kommunikation dadurch, sondern und zwar sowohl in seinen beobachtbaren interaktiven Formen des Verhaltens zwischen den Menschen, als auch im Bedeutungsverstehen und in den Sinnsetzungen der kommunikativ handelnden Menschen. Durch diese Mediatisierung, die ausgelöst durch die Computerisierung oder Digitalisierung, wie auch immer ihr es nennt, verändert sich also alles, was auf dieser Kommunikation beruht. Oder durch diese Mediatisierung von Kommunikation entsteht. Und das sagt hier, sagen hier zwei Medienwissenschaftler ganz polemisch mal, ist so ziemlich alles. Also das erstmal als Einsicht vorneweg. Dirk Becker sagt dazu ganz schön den Satz, gerade jetzt können wir beobachten, wie eine Gesellschaft sich im wahrsten Sinne des Wortes reformatiert. Also wir haben es mit einem Update zu tun von der Gesellschaft, aber eben auch von den Organisationen. Und diesen Wandel zu begleiten und auch in den Organisationen sichtbar zu machen, was da passiert und wie es anders passieren könnte, das ist, glaube ich, gerade die ganz große Aufgabe. Deshalb stelle ich mir in meiner Forschung konkret die Frage, wie bewältigen Organisationsmitglieder eine zunehmende Komplexität in ihrer Organisation bei gleichzeitig steigendem Technisierungsgrad? Das bedeutet ja, wenn etwas immer komplexer wird, brauche ich eigentlich mehr Freiheiten, auch zu entscheiden, mich durchwursteln zu können auf eine situativ gute Art. Und gleichzeitig steigt aber der Technisierungsgrad. Das heißt, ich kann eigentlich viel weniger entscheiden. Wie löse ich denn dieses Dilemma auf? Was man auch fragen könnte, ist genauso, wenn mehr Technik den Konsensbedarf reduziert, aber die Organisation fehleranfälliger macht, wie bestimmen Menschen in Interaktionen und unter Verwendung von Technik ihre eigenen Rollen und Verantwortlichkeiten neu? Also wie finde ich da den richtigen Weg, weil dass ich ohne Technik meine Organisation gestalte, ist völlig utopisch, macht sie auch nicht schlauer. Aber wie komme ich aus diesem Dilemma raus, dass ich einerseits eben, dass die Technik sagt, ich nehme dir Kommunikationsleistung ab und andererseits genau dieses Automatisieren mehr Kommunikationsleistung erforderlich macht. Einige Ansätze dazu. Schon auch vor 20 Jahren hat ein gewisser Stefan Kühl gesagt, es braucht einfach mehr offene und flexible Organisationsstrukturen, die möglichst wenig Reaktionen vorausbestimmen. Und es bedeutet auch Unberechenbarkeit als positiv anzusehen und als Innovationspotenzial zu verstehen. Organisationen also nicht zu perfektionieren, sondern fehlerfreundlich zu gestalten. Da wird ja viel drüber gesprochen und Fehlerfreundlichkeit wird häufig so auf Seite der kulturellen Ebene geschoben. Stimmt aber nicht unbedingt. Es hat auch ganz viel was mit offenen Strukturen zu tun, die mir das Ausbrechen aus vorgegebenen Protokollen überhaupt ermöglichen. Ein sehr schönes ein sehr schöner Sammelband von der amerikanischen Soziologin Susan Starr. Dem ist dieser Satz auch vorangestellt: Wir sind keineswegs gegen das Standardisieren, sondern nur dagegen, dass die Gesellschaft so darin vernarrt ist. Das bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt, glaube ich, was Organisationen heute brauchen. Nämlich nicht das Absehen von allen Standards, sondern Standards, die tatsächlich auch dem Menschen dienen und so offen sind, dass man sie vielleicht gar nicht mehr Standards nennen kann, aber Strukturen, die sehr offen sind. Interessant ist ja auch, dass diese Standardisierung infolge der Technisierung von vielen, vielen Menschen auch gerade im Krankenhaus als etwas sehr Negatives erlebt wird. Etwas, was sich von der eigentlich richtigen Arbeit abhält, also das Dokumentieren, Einpflegen in Datenbanken und all diese Dinge, die die Arbeit zwar nachvollziehbarer machen, aber nicht unbedingt im täglichen Tun schlauer oder besser, jedenfalls nicht dem Empfinden nach. Und dazu auch nochmal zwei Beispiele aus dem Krankenhaus. Wie sieht das, wie kann das auch schiefgehen mit diesen Standards? Es gibt seit mehr als 15 Jahren, wahrscheinlich noch länger, Bemühungen, Daten zu digitalisieren. Und zwar von der Klinik genauso wie von Patientenseite, dass der halt auch Daten eingeben kann. Und das geht von der Anschaffung von Hochleistungsscannern und eingescannten Dokumenten hin zu wirklich webbasierten Datenplattformen, die im Prinzip alles abbilden könnten. Aber erst kürzlich, ich bin gerade, als Ethnografin da im Feld und beobachte einfach nur, wie das denn in der Praxis sich so vollzieht. Und ich kann beobachten, dass zum Beispiel ein Medizinprofessor zu seinen eigenen Studierenden sagt, Leute, passt auf, seid auf jeden Fall immer skeptisch gegenüber den Informationen, die euch hier vorliegen aus der Datenbank und beachtet, die Informationsketten in der Medizin sind insgesamt sehr, sehr lang und auch noch unzusammenhängend. Das heißt, das, was ihr an Informationen aus was auch immer für einem System bekommt, könnte nicht stimmen. Zieht es einfach mal in Betracht. Und Plan B, sprecht mit dem Patienten. Und als große Aufgabe stellt er da an seine Studierenden diesen Satz: Deshalb ist das Schwerste im Krankenhaus herauszufinden, warum der Patient eigentlich gekommen ist. Ja. Ist ja fast schon sehr anekdotisch, finde ich, und spiegelt aber die Wirklichkeit wider. Das heißt, die Systeme sind mittlerweile, so schlau sie auch sein mögen, noch lange nicht so schlau wie dieses Erfahrungswissen, was der Patient mitbringt und das Erfahrungswissen, was vielleicht der Arzt auch bereithält aus seiner eigenen Praxis. Und ein zweites unerwünschtes Ergebnis von Standardisieren. Aktuell arbeite ich eben in einem Projekt, das eine Digitalisierung oder einen bestimmten Prozessschritt digitalisieren möchte. Und da geht es unter anderem auch darum, dass Patienten ihre Medikation selbst in eine Datenbank eintragen, sodass sie für den Arzt verfügbar ist. Jetzt stellt sich die Frage ganz konkret für die Softwareentwickler: Was genau frage ich ab? In dem Moment, wo ich abfrage, was hast du heute genommen? Und ich erlaube ihm nicht, weniger anzugeben als die volle Dosis, die er aber vielleicht gar nicht genommen hat, gibt er das natürlich an. Ne? Also durch das Protokoll, durch diesen Standard, der mir im Interface vorgegeben ist, muss ich sozusagen entscheiden, habe ich jetzt alles genommen oder nichts? Oder das graduell natürlich kann ich auch unterscheiden, aber eben nur insoweit, wie mein Interface, meine Smartphone-App das auch so abbildet. Und da gibt es ganz heiße Diskussionen, weil was ganz häufig passiert ist, wenn ich nur ein Häkchen setzen muss, habe ich gemacht, dann sind wir alle versucht, das schnell zu machen. Und der Arzt erfährt eigentlich nicht, was wirklich passiert ist. Das heißt, ich muss viel mehr mit unstrukturierten Daten arbeiten. Das ist wieder unangenehm und schlecht zu verarbeiten. Aber den Arzt interessiert es viel mehr zu wissen, was hat der Patient wirklich genommen und nicht seine Häkchen zu sehen, die eigentlich nichts zu bedeuten haben. Und dazu muss ich eben dann dieses Abwägen schaffen zwischen Standards oder vollkommen strukturierter Information und unstrukturierter Information. Also, ich komme langsam zum Ende. Ich würde auch gerne gleich noch eure Gedanken dazu hören. Wir können erstmal festhalten, diese Komplexität, mit der wir es zu tun haben, die auch nochmal durch zunehmende Technisierung gesteigert wurde, die können wir nicht einfach wegreduzieren, sondern die Komplexität ist selbst die Lösung und nicht das Problem. Und auch das, wie ihr seht, ist schon eine Erkenntnis, die mehr als 20 Jahre zurückliegt. Das kann zur Folge haben, dass wir eben von fester auf lose Kopplung umstellen. Das kann damit zu tun haben, dass wir von der Bürokratie auf Kommunikation umstellen und dass wir Lösungen, die erreicht wurden, immer wieder auch hinterfragen und problematisieren und insofern auch immer für in der nächsten Situation nicht mehr zutreffend oder nicht mehr ideal anerkennen. Der schöne Satz in der Forschung immer, further research is needed, ja klar. Aber wir können festhalten, es stellt sich eigentlich heute in Organisationen nicht mehr die Frage nach der richtigen Relation zwischen Mensch und Technik. Wir haben es schlichtweg miteinander zu tun. Und Technik ist auch Teil unserer Interaktion geworden. Sogar so weit, dass wir Technik erst durch unser Handeln konstituieren. Also wir haben eine unheimliche Gestaltungsfreiheit, die wir auch nutzen sollten. In dem Bewusstsein, dass man jemand anderes ist mit einem Smartphone in der Hand oder vor einem Computer. Und dass auch das Smartphone etwas anderes ist, wenn ich es in der Hand halte, als wenn es auf dem Tisch liegt. Genau. Also, ich denke, gemeinsam Mensch und Technik in genau dieser Interaktion, diese Fähigkeit des Durchwurschtelns, sich miteinander zu erhalten und trotzdem eine schnellere oder effizientere, standardisiertere Organisation zu erreichen. Das ist genau die Balance, in der wir uns befinden. Und wir können einfach nur festhalten, die Fähigkeit des Durchwurschtelns muss unbedingt erhalten bleiben. Vielen Dank.
Danke, Maike. Wir haben jetzt, glaube ich, noch Zeit für vielleicht eine Frage, ein, zwei Fragen. Hat jemand eine Frage? Nee? Vielleicht eine Frage von mir. Du redest ja über Digitalisierung in Organisationen. Wie arbeiten wir mit Maschinen zusammen? Jetzt ist ja das hotte Thema künstliche Intelligenz, Robotik. Wie siehst du das da? Also können wir irgendwann mit Robotern zusammenarbeiten? Können wir irgendwann mit Algorithmen gut zusammenarbeiten? Oder glaubst du, wir brauchen immer noch Durchwursteln?
Also ich glaube ja, die Organisation wird diese Fähigkeit unbedingt irgendwie erhalten müssen. Die Frage ist halt nur, in welchem Grad die Technik so schlau wird, mit Kontingenz zu rechnen, also auch so oder anders zu entscheiden. Und im Moment kann Technik halt in der Regel nur so entscheiden, wie sie vorher programmiert wurde. Das heißt, sie kann logischerweise nur vorhersehbare Entscheidungen treffen. Und in der KI stecke ich so tief nicht drin, aber ich glaube, genau daran wird geforscht, Technik in dieser Weise der menschlichen Intelligenz nochmal nachzuempfinden. Eine nicht minder schlechte Zwischenlösung ist einfach, dass der Mensch in Bezug zur Technik seine Rolle richtig definiert und genau diese, also sich seiner eigenen besonderen Fähigkeit bewusst ist und die auch einsetzt. Ja.
Gibt es noch eine Frage vielleicht? Eine Frage, ja.
Mich würde interessieren, ob man Durchwursteln in Organisationen fördern kann.
Ja, bestimmt. Also das habe ich jetzt nur ganz kurz angerissen. Es gibt konkrete Vorschläge dazu, durch welche Umstellungen das gelingen kann. Ich finde, also am plastischen, im sozialen Sinne ist eben dieses von Bürokratie wegkommen, das heißt von der Vorgabe fester Dienstwege hinzukommen zu mehr Kommunikation. Und das bedeutet, dass alle erstmal sehr herausgefordert sind, sich miteinander zu beschäftigen. Und das kann man fördern. Das machen ja auch viele aktuell erfolgreiche Methoden wie Scrum, dass man einfach bestimmte Meetingstrukturen zwar etabliert, aber ergebnisoffen. Also ich habe schon eine feste Struktur, mit wem ich wann sprechen sollte. Aber was dabei genau herauskommt, ist dann wiederum den Teilnehmern überlassen. Und ich glaube, genau dieser Mix aus Struktur, die aber Raum lässt für kreative Entscheidungen, genau sowas braucht es, um das zu fördern. Ja.